Ja, manche Dinge sind wirklich in der Gesellschaft total unbekannt. Ein bisschen darüber philosophieren, wie es hätte sein können, was man besser nicht gemacht hätte. Für mich ist immer ganz wichtig, ich muss mich gut dabei wegkommen.
Der nächste bitte. Das literarische Experiment. Der Podcast. Ein fröhliches Hallo im Podcast von Der Nächste Bitte. Mein Name ist Mehdi Müller, ich führe durchs Programm und ich erkläre schon mal kurz, worum es in diesem Podcast geht. Wir haben im Vorfeld zu diesem Podcast 10 unvollendete Sätze kreiert. Die haben wir an die Autorinnen und Autoren verschickt und die mussten diese Sätze vollenden. Und über diese Antworten bzw. diese Vollendungen reden wir in diesem Podcast. Wir werden in loser Reihenfolge sämtliche Autorinnen und Autoren hier vorstellen und freuen uns sehr auf die kommenden Podcast-Folgen hier bei Der Nächste Bitte. In der heutigen Folge zu Gast ist Thorsten Fiedler. Thorsten Fiedler ist, ja, wie soll ich sagen, der Aussätzige unter uns. Er kommt nämlich aus Offenbach. Aber er ist leidenschaftlicher Offenbacher. Das werdet ihr im Verlauf des Gesprächs sicherlich merken. Und ich stelle ihn euch kurz mal vor. Also Thorsten Fiedler wurde 1962 tatsächlich in Offenbach geboren. Das kann passieren. Und hat nach normalen schulischen Stationen mit Abschlussabitur und einer Ausbildung zum Bankkaufmann mehrere Semester im Bereich Psychologie und Werbung belegt. Nach mehreren Jahren Vertrieb kam es zu einem Engagement in einem mittelständischen Unternehmen mit dem Einstieg als Abteilungsleiter und bis jetzt hat er es immerhin zum Vorsitzenden des Vorstands gebracht. Also er ist jetzt der Chef. Das ist Thorsten live, würde ich sagen, wenn, dann mach's richtig. Er ist glücklich verheiratet, hat 2 Kinder. Und hat jetzt, nachdem er seinen Lebensplan mit Heirat, Kindern, Hausbau und den obligatorischen Pflanzen mehrerer Bäume erfüllt hat, einen wichtigen weiteren fehlenden Baustein hinzugefügt. Er hat ein Buch geschrieben. Mittlerweile natürlich mehrere Bücher geschrieben, aber es fing alles an mit Der Nomade im Speck. Das ist ein ja, ziemlich besonderes Buch, muss man sagen. Da geht es um Mieter, die Wohnung so hinterlassen, wie man sie nicht hinterlassen sollte. Das ist ja, ein sehr empfehlenswertes Buch und das hat die zweite Karriere des Thorsten Fiedler losgestoßen und mit diesem Buch war er recht erfolgreich. Und dann hat er irgendwann, nachdem er von der Satire, also hat noch ein weiteres satirisches Buch, das heißt Der Sattel im Speckmantel, da geht es um übergewichtige Radfahrer. Und dann hatte er noch die Offenbach-Krimis mit dem Namen Schlusspfiff und Nachspielzeit. Da geht es um seinen geliebten OFC. Und jetzt reden wir über Thorsten Fiedler anhand seiner 10 unvollendeten Sätze. Guten Morgen, Thorsten. Grüß dich.
Guten Morgen, lieber Mehdi.
So, ihr merkt schon am Ton, das ist hier per Videokonferenz aus Corona-Zeiten oder vielleicht auch einfach aus der Tatsache, dass ich nicht über den Main darf, weil es die verbotene Stadt für uns ist, für uns Frankfurter. Nee, es ist halt einfach Faulheitsgründe, weil es ist so einfach bequemer, das Ganze hier mit 15 Podcasts und wenn ich da durch die Gegend reise, ist mir das einfach zu viel. Also machen wir das per Videokonferenz. Ich hoffe, die Tonqualität ist ausreichend. Für mich langt's. So, gut, und wir steigen eigentlich auch gleich ein. Und zwar war der erste vollendete Satz von dir, lieber Thorsten, war: Ich schreibe, weil manche Dinge einfach an die Sonne müssen. Siehst du dich denn als Enthüllungsautor oder was hast du damit genau gemeint?
Ja, manche Dinge sind wirklich in der Gesellschaft total unbekannt. Zum Beispiel die Thematik Messis und Mietnomaden. Hat jeder schon mal gehört, aber wie es wirklich ist, haben die meisten Leute noch gar nicht mitbekommen. Und wie krass es einen treffen kann, unverschuldet. Und natürlich ist das nicht Enthüllungsjournalismus, das nicht. Aber zumindest einfach mal, es musste mal gesagt werden, es musste mal drüber gesprochen werden. Und ich fand diese Art, das Ganze, sage ich mal, mit Ironie zu versehen, ein wenig sarkastisch, hat mir sehr gut gefallen. Und das ist genau das, was ich gerne mache. Einfach etwas schreiben, den Finger drauflegen und ein bisschen darüber philosophieren, wie es hätte sein können, was man besser nicht gemacht hätte. Und für mich ist immer ganz wichtig, ich muss nicht gut dabei wegkommen. Ich kann auch gerne mal, sage ich mal, ich will nicht sagen der Depp, aber es ist manchmal wirklich so. Und das ist es noch dann ein schönes Beispiel für andere, wie man es nicht machen sollte.
Und das war dann tatsächlich deine Intention zu sagen, so, ich schreibe jetzt einfach, um das mitzuteilen, was da los ist, was da passiert, oder kann man das so verstehen, ja? Oder war das wirklich
Ja,
die
ja.
initiale Zündung für deine, ja, Schreibkarriere, sage ich mal?
Die initiale Zündung war im Prinzip wirklich, es gab zwei Möglichkeiten, ich habe das ja schon mal gesagt, entweder nimmst du dir einen Strick oder du schreibst drüber. Und ich habe mir den Psychiater gespart und den Strick auch und habe dann wirklich drüber geschrieben und das hat so ein bisschen befreit. Und wenn man das dann wirklich mit Ironie und Sarkasmus versetzt, das Ganze, hat man ganz am Ende dann wieder eine ganz andere Sichtweise auf die Dinge. Dann kann man drüber lachen oder kann auch mal sagen, über sich selber lachen und kann sagen, hier, das ist nicht gut gelaufen, aber beim nächsten Mal läuft es garantiert besser. Und es muss ja nicht jeder nachmachen. Ne?
Okay, also auch ein Stück weit Therapie dann.
Auch ein Stück weit Therapie, ja.
Ja.
Das war wirklich, also dieses Ding war der Auslöser, um anzufangen, richtig zu schreiben.
Okay, und dann hast du ja, also du hast ja noch ein weiteres ja, Satirebuch geschrieben. Das ist die, was, wie ich krieg's nicht zusammen.
Der
Das ist
Sattel im
der Sattel im
Speckmantel, ja.
Speckmantel, ja, das sind immer so Titel, da muss ich über nachdenken. Das, also da geht es ja um was übergewichtige Radfahrer oder was, gell? Das würde ich das richtig verstanden.
Ja, genau, um Radler, die schwer zu Adipositas neigen. Und da wurden ja auch manche Worte laut, dass ich ein menschenverachtendes Buch geschrieben hätte. Wie Thorsten Fiedler mit zu Adipositas neigenden Radfahrern umgeht, ist eine Unverschämtheit. Aber heutzutage sind ja immer Beschwerde. Und Bedenkenträger gibt es ja immer
Ja,
wieder
ja.
und die haben dann auch darüber geschrieben, dass das unverschämt wäre. Dabei habe ich über mich selber geschrieben und mich selber auf die Schippe genommen und meine Freunde auch, die nicht alle so begeistert waren, dass sie auch auf die Schippe genommen wurden.
Ja, aber gut, Satire muss man verstehen, ne? Das ist
Ja, das ist, es ist wirklich wahr. Ich meine, alleine, wenn man das Bild mal sieht, der Sattel im Speckmantel, ein dicker Hintern, ein riesiger dicker Hintern, ein ganz klitzekleiner Sattel. Und allein, wenn man dann den Titel sieht, der Sattel im Speckmantel, ich finde, da muss man nicht, das sind keine Themen, die irgendwo einen Verdienstpreis bekommen, sondern man hat einfach ein bisschen Spaß dabei, man nimmt sich selber nicht so ernst, man schreibt das, so wie es tausenden Radlern auf diesem Erdboden geht, ja, die sich Mut antrinken müssen, damit sie Radlerklamotten anziehen, die wirklich, also Guido Maria Kretschmer sagt immer, das tut nichts für dich. Und diese
ja.
Radlerhosen, die tun nichts für uns. Das
Nee,
muss man
für
einfach mal so
niemanden.
sagen.
Es
Und
gibt ja auch
du
den
brauchst.
Spruch, ja, wer bauchfrei ist, darf bauchfrei tragen, alle anderen nicht. Ne? Das ist ja.
Ja, das genau. Und ich glaube, ganz viele Leute, die fahren mit ihren Radlerklamotten mit einem Selbstverständnis, als ob es keine Spiegel gäbe. Und ich finde das einfach, das mal so ein bisschen zu beleuchten, aber wirklich unter der Überschrift Ironie. Und wenn du das machst, dann das gefällt mir halt.
Also ich sehe schon, du hast auch kein Problem, dir, naja, ich will nicht sagen Feinde, aber Missgunst zuzuziehen. Also das war jetzt noch nie ein Problem für
Ja,
dich,
gut.
oder?
Aber das ist ja so, wenn du kannst natürlich dein Leben lang immer alles das sagen, was alle hören wollen. Funktioniert nur zu Lasten von einem selbst. Ich sage immer, es muss raus an die Sonne. Und ich finde es halt einfach gut, wenn man mal was sagt, was auch ein bisschen polarisiert. Und Menschen, die überhaupt nicht polarisieren, von denen du gar nicht merkst, dass die dabei waren beim Gespräch, dass die bei einer Veranstaltung dabei waren, das finde ich immer sehr schade. Also ich versuche schon immer, dass die Leute dann gemerkt haben, dass ich dann auch dabei war beim Gespräch. Und manche Dinge sind, ja, wenn man dann fünfmal überlegt hätte, wäre es vielleicht besser gewesen, das netter zu formulieren, aber
Aber dann wärst du
ich
nicht so
überlege nicht so
lustig
gern
gewesen,
fünfmal.
ne?
Ja, wahrscheinlich nicht, nein. Aber gut, ich mache ja normalerweise, wenn ich Witze mache über mich selber, dann ist das nicht schlimm. Ich mache aber jetzt nicht, also generell Witze über Leute, die irgendwelche großen Probleme haben. Und dieses Radeln, das ist halt einfach so. Weißt du, ich habe das auch mal gesagt, da kommt jemand in ein Radlerfachgeschäft, der wiegt 140 Kilo und philosophiert mit der Verkäuferin 2 Stunden lang, ob er die 17 Gramm oder 10 Gramm Klingel nimmt. Ja, das ist halt, ich finde, da kannst du ruhig mal drüber schreiben und das ist witzig. Also ich finde es einfach
Okay, gut. Dann der nächste Satz wäre dann: Das Buch, das ich selbst gerne geschrieben hätte, heißt also Der Nomade im Speck. Ach Mist, das habe ich ja schon geschrieben. Also, das ist wirklich, das ist, man merkt es, also, es war jetzt schon beim ersten Satz so. Also, das war dir wirklich ein echtes Bedürfnis, dieses Buch zu schreiben, sonst wärst du, glaube ich, explodiert. Kann das sein? Es kommt.
Ja, das ist ganz richtig. Als ich das geschrieben habe, als ich es wirklich fertig geschrieben habe, also viele Freunde von mir, denen habe ich immer erzählt, pass mal auf, was uns wieder passiert ist und so, sagt er, das musst du eigentlich mal aufschreiben. Und als ich es aufgeschrieben habe, die Leute haben es gar nicht geglaubt.
Ja.
Und ich habe noch nicht mal das so schlimm geschrieben, wie es wirklich war,
Auch noch.
sondern habe ja immer noch mit einem lächelnden Auge da drauf geguckt. Und die Leute sind dann richtig fertig gewesen. Das kann doch nicht wirklich sein. Das kann doch nicht sein, dass das passiert ist. Und am Anfang muss ich sagen, ich hatte immer auch so ein bisschen Mitleid. Ich hatte immer so Mitleid mit so Leuten, keiner hat denen eine Wohnung angeboten. Und auf einmal habe ich dann verstanden, warum die anderen kein Mitleid hatten. Das hat sich schnell gegeben, diese Erkenntnis. Und das Witzige immer, meine Mieter von der Internetseite umsonstwohnen.de, die haben, wie gesagt, einmal gezahlt und 36 Monate gewohnt.
Wahnsinn.
Witzigerweise hat meine Bank trotzdem komplett die Finanzierung immer bezahlt haben wollen. Das ist natürlich dann ein ganz schwieriges Feld.
Wie
Ne? Das ist
konnten
dann,
die
es
nur?
geht dann, ja, wie konnten die nur, genau. Ja, also ich muss sagen, das war schon ein großes Erlebnis und ich glaube, ich habe es damit sehr, sehr gut verarbeitet. Ich bin auch dadurch schlauer geworden. Ich habe nämlich mein Buch dann selber mal gelesen, habe festgestellt, oh, sind gute Tipps drin und habe es dann besser gemacht.
Also der ultimative Ratgeber, auch für den, der es geschrieben hat.
Ja,
Optimal.
genau.
Gut. Der nächste Satz wäre: Wenn ich mich in ein Buch als eine der Hauptfiguren hineinlesen könnte, dann wäre ich das Dschungelbuch und ich wäre Balu. So, das musst du
Ja.
natürlich jetzt mal erklären. Es ist jetzt nicht so geil im Dschungel zu leben, wie das da in diesem Film ist, das weißt du, ja. Da gibt es viele Kriechtiere und so weiter, die dir in alle Körperöffnungen reingehen, ne? Nicht meine alle. Aber Balu, der Bär, ist das so ein Typ, mit dem du dich identifizieren kannst? So, versuch's mal mit Gemütlichkeit. Oder
Ja, also
wie.
erstmal zerstör bitte nicht meine Illusion vom Dschungel, ne?
Ich wollte es
Und
nur
das
erwähnt haben, ja.
Zweite,
Nicht, dass dann hinterher dich
ja,
wunderst,
der
dass du
Dank.
irgendwelche Parasiten in dir hast, ja.
Ja, sensationell. Also vielleicht sollte ich jetzt die Frage nochmal umbeantworten. Nein, Balu hat halt auch so eine ähnliche Figur wie ich. Also ich finde, der macht das sehr, sehr lässig. Und generell bin ich jetzt auch, ich lasse mich nicht durch jeden Stress aus der Ruhe bringen. Also ich bin sehr, sage ich mal, sehr schnell mit allen Umsetzungen und trotzdem kann ich viel aushalten, viel mit Langmut hinnehmen. Das hatte man auch bei den Büchern gemerkt, also bei den Mietnomaden. Ich konnte viel aushalten und manchmal ist es einfach so, ein Kollege von mir sagt immer, bevor ich mich aufrege, ist mir es lieber egal. Und Balu ist verkörpert für mich so dieses Ruhige, dieses Ausgeglichene. Und das fand ich dann ganz witzig, also vom Thema her. Also ob ich wirklich jetzt nach deinen Aussagen noch im Dschungel leben möchte, denke ich drüber nach.
Ja gut, in der idealisierten Disney-Form ist es ja okay, da zu leben, denke ich mal.
Das war auch da, wo ich leben wollte, in der idealisierten Form.
Gut, okay, dann können wir das so stehen lassen. Ist das ein Charakterzug von dir, diese Ruhe zu bewahren, oder musstest du dir das antrainieren, oder ist es einfach in dir drin?
Ich glaube, das ist schon immer in mir drin. Vielleicht gibt es eine Ausnahme beim Fußball.
Okay, das sind
Jetzt nicht ganz.
Emotionen pur, ja. Da.
Ja, da bin ich nicht ganz so ruhig, aber ansonsten, die Leute kommen immer zu mir und regen sich über alles Mögliche auf und ich kann sehr gut Leute wieder runterbringen und den Leuten sagen, komm, nee, war es jetzt wirklich so schlimm? Und ich glaube, dass dieses Ruhige ist angeboren.
Okay, dann hast du einen ja, Segen quasi, weil also ich wäre gern ruhiger. Also ich bin eigentlich auch eher so gut. Ich habe es über die Jahre jetzt, ich mein, ich bin ja auch nicht mehr so ganz knackig, in den Griff gekriegt, nicht gleich auszuticken, aber so ab und zu gehen wir schon die Gäule durch und dann denke ich mir hinterher so, ach, hättest du es dir gespart. Gut, muss ich weiter dran arbeiten. Vielen Dank für diesen therapeutischen Ansatz, Herr Fiedler.
Lest mal das Dschungelbuch einfach.
Ich gucke mir den Film an, geht schneller.
Guck den Film an,
Ich
genau.
schneide die Musik raus und dann geht's ratzfatz. Ja, okay. Gut, der nächste Satz: Wenn mir ein Buch nicht gefällt, dann klappe ich es zu und vielleicht wackelt ja der Gartentisch. Da bin ich voll bei dir. Ein Buch, das schlecht ist, muss bestraft werden, oder?
Ja, weil ich lese sehr viel. Ich lese, also es kommt immer darauf an, wenn ich jetzt nicht selber schreibe, schaffe ich ungefähr 2 bis 3 Bücher die Woche.
Ui.
Das ist schon, und ich lese nicht immer nur dünne Bücher. Und wenn das Buch dann richtig schlecht ist, also es gibt zum Beispiel Bücher, die entwickeln sich. Ich habe ganz früher und jetzt auch nochmal von Stephen King Es gelesen, ne? So, und das ist so, die ersten 50 Seiten haben sich aus meiner Sicht gezogen wie ein Kaugummi. Und wenn du über die 50 Seiten hinweg bist, möchtest du dieses Buch nicht mehr aus der Hand legen.
Das war das
Und
erste
ich
Buch,
gebe
bei
mir,
dem ich
ich,
Gänsehaut bekommen habe, übrigens. Das ist
genau, genau, genau. Und ich glaube, wenn wir, man muss ein Buch immer eine Chance geben und noch eine Weile lesen. Man kann nicht nach ein paar Seiten aufhören. Aber wenn es wirklich schlecht ist, dann hilft nur der Gartentisch.
hast du so eine Seitenzahl, wo du sagst, so die ersten 50 bis 100 Seiten gebe ich dir und dann fliegst fort? Oder?
Ja, also 100 Seiten ist ungefähr das, was ich mir gebe, was beim richtig dicken Buch natürlich auch gar kein, da ist es ja nur ein kleiner Teil von diesem Buch. Wo ich aussteige mittlerweile, das war früher ganz anders, aber mittlerweile steige ich da aus, ist, wenn die Anzahl der Protagonisten meinen Wortschatz übersteigt. Das heißt, wenn es mehr Protagonisten sind, als ich Wörter kenne, das kann ich nicht mehr. Das sind die Amerikaner, das sind die Schweizer, das sind die Russen, das sind die Italiener und von jedem gibt es 450 Stück. Und die sind dann alle beschrieben. Nee,
Herr
komm,
der Ringe, sage
kann
ich
ich nicht.
nur. Deswegen konnte ich
Ja,
dieses
das
Herr
ist.
der Ringe
Boah.
furchtbar, ganz schlimm. Da sind so viele Namen drin. Ich habe mich durchs erste durchgewurschtelt und beim zweiten dachte ich, jetzt ist Schluss, ich kann nicht mehr. Da waren ja auch 600 Leute dabei. Wie sollten die das merken? Das geht ja gar nicht.
Ja, das Ken Follett genauso. Bei seinen neueren Büchern hat er auch zu viele Leute, die da mitspielen. Und also ich versuche selber bei meinen Büchern vielleicht bei 10 bis 15 höchstens zu bleiben. Und dass die Leute wirklich noch wissen, ah, das war der und der hat mit dem zu tun. Aber wenn das so unübersichtlich ist, habe ich keinen Spaß beim Lesen. Aber das Problem ist, diese dicken Bücher passen halt nicht unter den Gartentisch.
Muss das Bein abschneiden.
Ja, das ist super.
Woran machst du denn ein schlechtes Buch fest? Ist das die Geschichte oder der Schreibstil oder beides?
Also es gibt so mehrere Sachen. Wenn diese die Art des Schreibens schon Langeweile erzeugt. Wenn ich nicht das Gefühl habe, also ich muss das Gefühl haben, ich muss weiterlesen. Ja, das ist das. Die Story hat mich so in ihren Bann gezogen. Es müssen ein paar Leute dabei sein, die mir in irgendeiner Weise gefallen. Dabei müssen die nicht, das müssen keine Geschniegelten oder sowas sein. Das können wirklich richtige Typen sein. Das finde ich super. Aber es muss jemand dabei sein, mit dem ich mich identifizieren kann. Und außerdem muss die Story einigermaßen auch nachvollziehbar sein. Also ich find's immer schlimm, wenn du zum Beispiel der Mann wurde am Mittwoch ermordet und Dienstagvormittag wurde die Leiche gefunden am Tag
Ja
davor.
gut, das sind
Das ist immer,
handwerkliche Grobfehler.
ja, das sind halt immer so Sachen, da denke ich immer, das passt nicht. Oder wenn die Art des Todes, wenn der so gar nicht ums Leben kommen kann, ja, oder wenn der 47 Tage lang ohne Wasser und Brot irgendwo lag und ja, dann war er noch fit am Leben oder ist aus dem Koma aufgewacht, sofort losgelaufen. Also
Ja gut, ja.
sowas halt, ja. Diese Dinge, das stört mich dann halt immer ein bisschen. Ne? So.
Okay.
Ansonsten, ich liebe es, wenn die Spannung durchgängig ist und wenn ich gar nicht weiß, wenn ich immer wieder überrascht werde. Wenn mich jemand wenn irgendein Autor es schafft, mich immer wieder zu überraschen, sensationell.
Cool. Okay, der nächste Satz wäre dann, wenn ich König von Deutschland wäre, würde ich den OFC zum deutschen Fußballmeister küren. Sehr unsportlich, Thorsten, würde ich sagen, weil.
Ja, aber ich habe ja keine andere Chance. Guck mal, ihr müsst ja auch mal verstehen, ihr da von der anderen
Ja.
Mainseite, ihr müsst doch mal verstehen, dass wir in der vierten Liga wirklich dümpeln. Wir dürfen noch nicht mal spielen, ne? Wir dürfen jetzt gerade mal trainieren. Und wenn wir es gar nicht mehr schaffen, da unten rauszukommen, dann muss ich halt mal mein Königsamt nutzen, um das Ganze mal ein bisschen voranzutreiben. Lieber wäre es mir, die Kickers würden ein paar Mal aufsteigen, aber das sieht nicht ganz so danach aus.
Also, aber daran sieht man, dass du echt glühender OFC-Fan bist. Wie bist du
Ja.
zu dem? Hast du früher selber mal gekickt oder wie kommt es?
Ich habe früher selber mal gekickt und was ganz witzig war, wir hatten eine Bedienungstankstelle in den Ausläufern des Biebrer Bergs und mehrere Kickerspieler haben immer bei uns ihre Autos waschen lassen und getankt und was weiß ich was. Dann sind die mit vier, fünf Autos gekommen, zum Beispiel Rehhagel hat bei uns getankt.
Okay.
Der hat dann immer sein Auto da gelassen. Mein Vater hat dann die Spieler hochgefahren ins Training. Dann wurden die Autos innen und außen sauber gemacht und alles nachgeguckt und so weiter. Und nachher ist er wieder hochgefahren, hat die abgeholt und die sind dann mit ihren Autos wieder weggefahren. Und ich habe dann Bälle, Trikots, alles Mögliche gekriegt. Das war so immer richtig gut.
Wie hast du den Niedergang des OFC erlebt? Ich meine, die waren ja früher echt eine Top-Mannschaft. Die waren ja auch deutscher Meister mal gewesen und mehrfach im Finale und so. Also als es noch keine Bundesliga gab. Aber da haben ja Leute gekickt. Hier, Dieter Müller kommt aus Offenbach. Hier, Rudi Völler war, glaube ich, auch mal da. Ne?
Rudi Völler, ja,
Dann hatte
der war
Odo
ein,
Rehhagel,
also
hast du jetzt gerade
alle waren so
gesagt.
mal, ja.
Das waren ja echte Kanonen. War der nicht auch hier wie heißt der? Der ans den Pfosten geschossen hat. Hier, der Brunsmüller oder wie der hieß. Oder
Der
wie?
Kutzop.
Kutzop, guck mal hier.
Mich,
Was?
Michael Kutzop, ja,
Ja,
Michael
also.
Kutzop. Ja, wir hatten sehr viele gute, und jetzt ist ja auch noch so, ich meine, André Hahn spielt noch Bundesliga, der Rode spielt noch Bundesliga, Klaus Giasula hat einen Offenbacher, der Rekorde aufstellt, ne? Der hat
17
die Gelbsucht,
gelbe
glaube
Karten
ich,
hier,
gehabt. Ja, die Gelbsucht gehabt, ja. Also insofern, nein, das ist so, wenn du als junger Bub das Ganze mitbekommst, dann bist du Fan, gehst du hin und dann steigen die ab und dann bist du trotzdem, gehst du hin und denkst, du steigst dann auch gleich wieder auf. Und was halt schwierig war, diese vielen finanziellen Aspekte, die auch da mitgespielt haben, immer wieder, ne? Dann
es ist
Lizenzentzüge und
immer
so
wieder das
weiter.
Geld, ja.
Also als OFC-Fan wird es nicht langweilig und ich schreibe ja auch bisweilen immer wieder mal ein bisschen was darüber. Ja.
Aber es ist so, wenn du dir mal einen Club ausgesucht hast für dein Herz, dann Feierabend, ne? Geht nichts mehr. Da bleibt er da drin und
Ich habe
fertig.
meinen Sohn, als er 3 Jahre alt war, das erste Mal mit auf die Kickers genommen. Und dann haben wir natürlich, wenn der so klein ist, der sieht ja nichts auf der Stehtribüne im Block 2. Also habe ich den mitgenommen und wir haben dann auf der Sitztribüne gesessen. Und dann guckt er immer rüber und hat gesagt, er will dahin. Er will jetzt dahin. Und dann haben wir von IKEA 2 so blaue Tritte, die zum Zähneputzen am Waschbecken immer haben, die Kinder, haben wir 2 so blaue Tritte genommen. Und dann sind wir dann beim nächsten Mal in Block 2 an so eine Stange und haben 2 so Dinger übereinander gestellt und fortan stand er dann da. Ne? Und er hat
Cool.
auch immer zu mir gesagt, ich habe immer zu ihm gesagt, man wechselt seinen Fußballverein nicht, das macht man einfach nicht. Ne? Und dann irgendwann habe ich, ich weiß nicht, in der Hessenliga, da war es mir dann auch mal, also ich gehe jetzt nicht hin. Und dann hat er dann gesagt, Papa, einmal Kickers, immer Kickers und los
Ist
geht's. Ja, und so
cool.
sind wir also immer vor Ort, wenn man hingehen kann.
Gut. So, der nächste Satz wäre dann, Reichtum ist für mich nur schwer erreichbar. So, da musst du jetzt mal erklären.
Ja, ich fand das witzig, weil er in erreichbar steckt ja reich drinne,
Ja.
da steckt Bart drinne, dann er steckt drinne, er reich und bar, und das fand ich witzig. Hat wahrscheinlich keiner gemerkt und wird auch gar keiner merken, aber
Ja, und
ich
jetzt
fand
schon,
das
ja.
ganz gut.
Die besten
Ja, ab
Witze
jetzt
sind
schon,
die, die man
ne?
erklären muss, ja.
Ja, das ist super. Nein, ich finde, also erstmal ist Reichtum für mich nicht Geld. Wenn einer sagt, er ist reich und sitzt auf einem ganzen Sack voll Kohle, dann hat er, glaube ich, nicht alles richtig gemacht. Aber wenn er, sag ich mal, Freunde, Familie hat, wenn alles gut läuft, wenn er zufrieden ist mit dem, was er macht, wenn er sich verwirklicht, ich sag das mal, das geht dir ja genauso. Du schreibst und du verwirklichst dich, du machst das. Viele Leute sagen, ach, ich kann ein Buch schreiben. Ja, und die fangen dann an und sagen, boah, ich kann schreiben, ich habe so viel erlebt. Und auf Seite 11 ist die Lebensgeschichte zu Ende. Ja, das funktioniert halt nicht. Und du musst schon wollen. Und alle, die heute Autoren sind, also ich bewundere alle diese Leute, die das schaffen, ohne dass sie dem Reichtum hinterherrennen. Ja, keiner von uns normalen Autoren wird wahrscheinlich jemals reich werden, ja, sondern der verwirklicht sich, der macht sein Ding und trotzdem muss der Abgabefristen einhalten, muss der Lektorat machen, der muss sich kümmern, der muss auch mal schreiben, wenn es ihm vielleicht mal nicht so gut geht oder wenn er auch mal ein bisschen genervt ist oder wenn er gerade mal so am Explodieren ist. Und ich finde, das ist Reichtum. Du machst das, was du wirklich dir wünschst. Und wenn du dir wünschst zu schreiben oder wenn du dir wünschst, Gedichte zu malen oder Bilder zu malen oder zu singen, dann alle die Leute, finde ich, sind schon mal, das ist dann eigentlich der Reichtum. Und ich habe mich aber auf den anderen Reichtum bezogen, wollte damit auch sagen, als Autor ist der Reichtum für mich leider nicht erreichbar.
Das wissen ja die
Wird nichts.
wenigsten. Also ich kann ja mal eine kurze Anekdote erzählen. Als ich bin ja auch noch im Pro-Job, ne? Und als ich mein erstes Buch rausgebracht hatte, 2 Wochen später oder so, als es irgendwie bekannt wurde bei mir auf der Arbeit, dann kam schon die ersten: Was machst denn du noch hier? Ich denke, du hast ein Buch geschrieben, du brauchst ja gar nicht mehr kommen. Und ich jetzt aber, seid ihr gestört oder was? Also die Leute denken immer, du hast ein Buch geschrieben, du bist Millionär. Also da kann man nicht genug Aufklärungsarbeit leisten. Ich sag's jetzt mal für alle: Der Autor bekommt 7% vom Verkaufspreis. So rechnet's euch selber aus. So, gut. Nächster Satz: Wenn ich keine Ideen für eine neue Geschichte habe, dann schreibe ich darüber. Das sagt für mich sehr viel aus. Also dir gehen die Ideen eigentlich nie aus, mit anderen Worten.
Nein, weil nochmal, du brauchst ja bloß irgendwo ein bisschen rumzulaufen, du brauchst im Supermarkt zu stehen und siehst dann, ich fand so diese Vorreiter von, du hast immer eine Idee, waren für mich Badesalz. Ne? Badesalz, die haben immer, egal was es war, die haben aus irgendwas eine Geschichte gemacht. Und wenn der Waschlappen vom Haken gefallen ist, ja, das ist einfach so. Wenn du natürlich sagst, naja, ein Waschlappen, der vom Haken fällt, ist natürlich keine Geschichte, dann hast du recht. Aber wenn du darüber schreibst in einer gewissen Form, wird es auf einmal eine Geschichte. Und das ist genau das, was mich sehr, sehr fasziniert. Und ich schreibe auch so ein bisschen noch an einem neuen Realsatire, da bin ich so ein bisschen dabei. Da habe ich auch überlegt, so wie das so ist. Und da habe ich auch über die Leute erzählt, die alle glauben, sie könnten da Bücher schreiben ohne Ende. Und dann nach ungefähr 2 bis 3 Stunden haben die dann eine Schreibblockade, ne? Und so eine gewisse, ja, und die hält dann teilweise länger, als die alt werden. Und das ist genau der Punkt. Wenn du dir zu viele Gedanken machst über was du schreibst, manchmal musst du einfach mal es aus der Feder fließen lassen, so wie es muss an die Sonne. Du schreibst und auf einmal merkst du, aus verschiedenen Fragmenten ergibt sich dann doch eine schöne Geschichte.
Ich finde es auch immer, es gibt so viele Filme vor allen Dingen, wo Schriftsteller mit Schreibblockaden kämpfen. Also ich habe noch keinen kennengelernt, der eine hatte, ehrlich gesagt. Also ich kenne ja mittlerweile auch ein paar. Also ist mir noch nie irgendwer einer untergekommen, der gesagt hat, er hätte eine Schreibblockade gehabt. Das sind
Vielleicht wissen die
dann.
es noch nicht mehr. Vielleicht haben die eine Amnesie und wissen das gar nicht mehr. Das
Ja.
kann natürlich auch sein, ne?
Keine
Aber
Ahnung.
nein, die meisten Leute kriegen eigentlich immer auch was zu Papier. Wobei ich sagen muss, es gibt Tage, da lässt man es einfach.
Ja,
Da
da
passiert
muss
nichts.
Bock haben.
Ja,
Ja, auf
dann,
jeden Fall.
du musst Bock haben, ne? Das ist auf jeden Fall wichtig. Und dann hast du auch keine Blockade.
Genau. Sehr guter Tipp. So, nächster Satz. Wenn ich alt und grau bin, dann werde ich wahrscheinlich und leider mich in der Gegenwart befinden. Okay.
Ja, ich glaube, dem braucht man nichts hinzuzufügen.
Ja, relativ unkommentiert kann man das lassen. Ja.
Ja, ich habe so, ich fand es ganz interessant. Ganz viele Menschen sind ja so, dass sie sich die Haare färben, zum Beispiel. Ne? Ich habe mal einen Film mit Richard Gere gesehen, Pretty Woman damals. Fanden alle den Richard Gere gut, da, seitdem töne ich grau. Nein, Nein, im Ernst. Man ist jetzt halt auch schon mal ein bisschen gewissen Alter. Also in der Straßenbahn stehen die Leute schon mal auf. Dann weißt du Bescheid. Ne? Und letztens hat meine Tochter sich mit einer Freundin unterhalten und dann haben die gesagt, ja, wie alt ist eigentlich diese eine Chefin? Ja, die ist schon ziemlich alt. Ja, die ist schon sehr alt. Ja, die müsste schon über 45 sein. So, okay, alles klar. Dann habe ich gedacht, gut, das passt ja dann für diesen Satz wunderbar.
Krass, okay. 45 bist du schon. Uiuiui. Nee, aber
Ich bin
was.
45 plus, ja.
Ja. Worum es mir eigentlich eher bei diesem Satz ging, ist, was. Wie siehst du deinen Ruhestand? Wo siehst du dich, wenn du nicht mehr in den Zwängen der Maschine bist, quasi?
Also ich empfinde diese Zwänge gar nicht so schlimm. Also ist gar nicht so, dass ich jetzt zum Beispiel gehe morgens gerne zur Arbeit, genauso gerne schreibe ich. Wenn ich jetzt mir wünschen könnte, mal so 2, 3 Wochen nichts zu machen, würde ich nach 3, 4 Stunden irgendwie überlegen, nichts zu machen, ist nicht so das Richtige. In den Dschungel gehe ich jetzt auch nicht mehr. muss man jetzt ja überlegen. Und also ich sehe mich schon so, dass ich viel mehr schreibe, viel mehr Lesungen mache.
Cool.
Das wird mir Spaß machen. Also viel mehr mit den Leuten, also auch kleinere Lesungen, dass man auch mal sagt, okay, man erweitert auch mal den Kreis, muss nicht unbedingt ja immer nur hier im Rhein-Main-Gebiet sein, kann ja auch ein bisschen erweitert sein. Ich würde ganz gerne da, also in der Richtung ein bisschen mehr machen. Und wenn ich jetzt nicht mehr in Lohn und Brot bin und auch noch mehr Zeit habe, würde ich ganz gerne einfach Leuten so ein bisschen helfen, die jetzt so Startups haben oder irgendwas machen und vielleicht nicht so richtig wissen, wie sie an das Ganze rangehen. Also eher so im Ehrenamt so ein bisschen unterstützend. Das wäre sowas. Da sehe ich mich und ganz später sehe ich mich im Schaukelstuhl mit einer Pfeife und lese Enkeln was vor. Ich rauche gar nicht, aber irgendwie fand ich das so
Fang's
gut
halt an.
mit der Pfeife. Muss ich mal überlegen, ob ich das mal mache dann, ja.
Okay.
So sehe ich so meinen Ruhestand, ne?
Prima, gut. Also der nächste Satz wäre, es gibt etwas, an das ich wirklich glaube, und zwar, dass man vieles schaffen kann, wenn man tüchtig schafft. Also wieder ein kleiner Wortwitz. Schaffen und schafft. Aber finde ich gut, das ist nach dem Motto, von nichts kommt nichts. Siehst du das so?
Das sehe ich genauso. Ich kenne so viele Autoren, die haben ein Buch geschrieben, ne? Und dann warten die, dass der Leser zu Hause bei denen vorbeikommt und das Buch abholt. Oder dass der Verlag sich bei dem meldet und sagt, lieber Herr Fiedler, kommen Sie doch mal bei mir vorbei. Ich hätte hier ein unterschriftsreifes Exemplar für Sie liegen. Nein, das funktioniert überhaupt nicht. Und jeder Autor, der zuhört, der das Ganze mitbekommt, wird schon so viele Schreiben weggeschickt haben, wird so viel Werbung gemacht haben, wird so viel Engagement und Herzblut reingelegt haben. Und alleine schon, dass man es geschafft hat, dass irgendein Buch von einem selber verlegt worden ist, ja, dann ist man schon so weit vorne, dann hat man also wirklich schon dieses Durchhaltevermögen gehabt, das viele andere möglicherweise gar nicht haben. Und ich habe mich mit einer Dame unterhalten, die hat wirklich mir erzählt, ja, sie hat das Buch geschrieben und jetzt muss also richtig das durchstarten. Sag ich, wie soll es denn durchstarten? Sag ich, machst du wahnsinnig viel Werbung auf Facebook oder in anderen Medien? Sag ich, klapperst du die Büchereien ab? Machst du Lesungen? Hast du einen eigenen Verlag? Und die Leute glauben wirklich, sie haben das Buch geschrieben und dann geht's los. Und dann haben sie es noch nicht mal gesagt, dass sie es lektoriert haben, also dass sie einen Lektor haben drüber schauen lassen, noch nicht mal geguckt, wie sie das ordentlich in Form bringen und so weiter. Und nochmal, wenn du tüchtig bist und Energie reinsteckst und Herzblut, dann kriegst du es hin. Das heißt nicht, dass du dann unbedingt Bestseller-Autor werden wirst, aber zumindest mal bist du auf der Bestellerliste, wenn auch nicht auf der Bestsellerliste.
Bestellerliste. Ja, wieder ein Wortspiel. Du sprühst ja hier. Okay. Ja, das lasse ich völlig unkommentiert, weil ich bin da zu 1 Million% deiner Meinung. Von nichts kommt nichts. So, der letzte Satz jetzt wäre: Wenn mein Leben ein Buch wäre, würde es den Titel tragen, als weiter. Das hat sich ja eigentlich jetzt im Gespräch schon quasi diesen Satz schon vorbereitet. Also man merkt schon, dass du, naja, wer rastet, der rostet. Und dass du ziemlich voller Energie und Ideen steckst, die du einfach. Ist es auch so ein bisschen, ich habe nur ein Leben und da will ich was draus machen?
Also, andersrum. Ich finde immer, dass die Leute zu viel drüber nachdenken, was sie hätten machen wollen. Ich mach's einfach. Also ist nochmal, du kannst dir tausend Sachen wünschen und es wird Sachen geben, die sind vielleicht unerfüllbar. Aber alle erfüllbaren Sachen, wenn du da wirklich ein bisschen reinhaust, dann kriegst du es hin. Du kannst viele Dinge selbst beeinflussen. Glück kannst du selber beeinflussen. Wenn die Leute mir immer erzählen, der hat Glück gehabt. Ey, überhaupt nicht. Wenn du 100 Mal beim Verlag warst, ja, und dann kriegst du irgendwann mal einen Vertrag, dann hast du auch kein Glück gehabt, sondern du hast hart gearbeitet und hast es geschafft. Und Glück ist, wenn dich irgendjemand anspricht und sagt, hier, ich habe eine Filmrolle für dich, ja, das ist vielleicht, das ist Glück. Aber ich finde, für mich, ich möchte nie sagen, in 10 Jahren hätte ich doch mal ein Buch geschrieben, wäre ich doch mal einen Halbmarathon gelaufen, hätte ich doch mal versucht, das und das zu machen. Das will ich nicht. Ich möchte ganz gerne, dass ich sagen kann, alles, was ich gern gewollt habe, habe ich gemacht und unabhängig davon, wie lang das Leben wirklich ist.
Sehr schöner Schlusssatz. Gut, damit wären wir durch, Thorsten. Vielen Dank bis dahin. War sehr interessant. Ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht und du konntest ein bisschen was an deine Hörer mitgeben. Wie geht es jetzt weiter bei dir, rein schriftstellerisch? Hast du jetzt gesagt, du hast eine neue Satire angefangen, richtig? Und.
Ja, ich schreibe jetzt im Moment so an verschiedenen Sachen. Eine Sache ist mein dritter Krimi, den du ja wahrscheinlich auch unbedingt lesen willst, weil es ja ein
Unbedingt.
Offenbach-OFC-Krimi ist, ne? Das ist. Den kann man auch in Frankfurter Buchhandlung später mal kaufen. Das finde ich so witzig. Das macht mir am meisten Spaß, wenn in Frankfurter Buchhandlung mein OFC-Krimi liegt. Also der dritte Teil, der soll so gegen vielleicht zur Buchmesse oder zum Jahresende rauskommen. Und gleichzeitig schreibe ich noch ein bisschen an der Realsatire, weil das immer so ein bisschen mein Steckenpferd ist. Das mache ich auch sehr gerne. Und da muss ich aber mal gucken. Aber erstmal steht der dritte Krimi im Fokus. Und mal gucken, wie der so ankommt. Bin ich sehr, sehr gespannt und freue mich schon drauf.
Okay, gut, vielen Dank. Ihr könnt euch gerne über Thorsten weiter informieren. Er hat natürlich auch eine eigene Homepage unter thorstenfiedler.de, richtig? Richtig, oder?
Nein,
Nein?
offenbach-krimi.de.
Ups, okay, dann googelt einfach Thorsten Fiedler. Geht auch, da kommt ihr dann da auch hin. Gut, dann vielen Dank, Thorsten. Ich wünsche dir alles Gute in dieser beknackten Zeit und ja, vielen Dank für das Gespräch. Mach's gut.
Ich danke dir auch. Mach's gut, Mehdi. Ciao.